Ja, ich freue mich, heute Morgen in eurer Mitte zu sein. Ich war ja gestern schon mal da für zwei Vorträge und da waren ja einige von euch nicht da. Deswegen sollte ich mich ganz kurz noch mal vorstellen für die, die mich noch nicht kennen. Ich habe heute Morgen zwei Probleme. Das erste ist, ich weiß, dass übersetzt wird und ich neige dazu, schnell zu sprechen. Deswegen stoppt mich. Ihr dürft gern Handzeichen geben, dann bin ich langsamer, das kann ich. Das zweite Problem ist wahrscheinlich mein badisch-schwäbischer Dialekt, ja, den habe ich nicht so gut im Griff. Also ich spreche kein Hochdeutsch. Und trotzdem werde ich versuchen, langsam und deutlich zu sprechen. Mein Name ist Sven Barth. Und zwar, ich komme ursprünglich aus Freiburg im Breisgau, aus dem Süden. Und ich darf jetzt im achten Jahr sind wir jetzt in Dierdorf. Das ist bei Neuwied, Koblenz da in der Nähe, in einer Gemeinde dienen, als Ältester und Prediger, bin aber darüber hinaus noch verschiedenst in Deutschland unterwegs, auf Konferenzen und Bibelwochen und. Also ich bin sehr dankbar. Ich komme ursprünglich, habe ich gestern schon gesagt, komplett aus der Welt. Ich habe keinen christlichen Hintergrund, habe so alles bis zum 24. Lebensjahr mitgenommen und bin dem Herrn unendlich dankbar, dass er mich dann an einem Punkt in meinem Leben wirklich errettet hat und mir auch einen Sinn meines Lebens gezeigt hat, was es heißt, nämlich Jesus Christus zu dienen. Ja, das Thema heute Morgen ist aus dem Jakobusbrief und zwar, ich fange einfach mal an, letzte Woche in meinem Leben, wenn ich mal so drüber nachdenke, letzte Woche lief alles wie am Schnürchen. Und vorletzte Woche war es genauso. Alles war perfekt. Ich hatte keine Sorgen, ich hatte keine Probleme. So wie ich es mir vorgestellt habe, ist geschehen. Und wenn ich so das Jahr 2023 nehme, alles wunderbar. Keine Herausforderungen, keine Ängste, keine Sorgen, alles toll. In einer perfekten Welt ist es sicherlich so. Aber ich denke, jeder von euch weiß, dass es eben nicht so ist. Ich denke, wenn ihr nur an die letzte Woche, vielleicht an die letzten Tage denkt, irgendwas ist immer. Es sind irgendwelche Herausforderungen und es läuft eben nicht immer alles wie am Schnürchen. Obwohl das jeder von uns eigentlich möchte. Jeder möchte ein ruhiges Leben haben, aber oft ist das anders. Und oftmals fehlt uns auch der Durchblick. Warum sind die Dinge so? Warum komme ich nicht zur Ruhe? Warum werde ich immer wieder herausgefordert mit den kleinen Dingen und den großen Dingen? Und vielleicht bist du heute Morgen hier und kennst genau solche Dinge. Diese kleinen Füchse, die dich ganz hippelig machen, aber vielleicht ganze Lebensbereiche, wo du dich fragst, warum muss das sein? Und diese Frage fragen sich auch Nachfolger Jesu. Herr, warum lässt du das zu? Ich verstehe gewisse Dinge in meinem Leben nicht. Und meistens, also so geht's mir, ich würde die Dinge am liebsten hinter mir lassen. Ich möchte die weghaben. Ich möchte ruhiges Leben haben. Und trotzdem ist es oftmals nicht so. Und die Welt da draußen, die sagt, c'est la vie. So ist das Leben. Man kann es nicht ändern. Das ist halt so. Aber ich denke, wir Christen, wir haben eine ganz andere Perspektive auf die Herausforderungen und Prüfungen des Lebens. Und das ist heute Morgen auch mein Thema, die Prüfungen des Lebens. Ich habe ja von euch einen Textabschnitt aus Jakobus zugeteilt bekommen, aber ich muss den in den Kontext stellen von dem, was ihr auch schon letzte und vorletzte Woche gehört habt. Das heißt, ihr bekommt heute mehr oder weniger nochmal etwas mit, was ihr schon gehört habt. Aber ich denke, das ist nicht schlimm, weil ich merke das nach 21 Jahren Christsein, wir hören so viel und wollen immer wieder Neues hören. Wichtig ist, dass wir die Dinge, die wir wissen, dass wir die praktisch umsetzen, verinnerlichen, nicht nur im Kopf da oben haben, sondern dass das ins Herz geht. Deswegen denke ich, ist es nicht falsch, wenn wir gewisse Dinge jetzt nochmal hören. Aber mit der Frage, und das ist die Frage, die wir uns heute stellen wollen, wie gehe ich mit diesen Anfechtungen oder Prüfungen in meinem Leben um, als Nachfolger Jesu. Was kann ich Positives daraus ziehen, damit ich nicht sage, auch nicht schon wieder, sondern einen Sinn dahinter erfassen. Und dazu möchte ich uns nochmal den Text lesen, um den es heute gehen soll, im Jakobusbrief, und zwar Kapitel 1. Und ich lese uns nochmal um des Zusammenhangs willen die Verse 2 bis 11. Jakobus 1, die Verse 2 bis 11. Und da sagt der Jakobus, meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet. da ihr wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gerne und ohne Vorwurf gibt. So wird sie ihm gegeben werden. Erbitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben und hin und her geworfen wird. Ein solcher Mensch denkt nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird. Ein Mann mit geteiltem Herzen, unbeständig in allen seinen Wegen. Der Bruder aber, der niedriger gestellt ist, soll sich seiner Erhöhung rühmen. Der Reiche dagegen seiner Niedrigkeit, denn wie eine Blume des Grases wird er vergehen. Denn kaum ist die Sonne aufgegangen mit ihrer Glut, so verdorrt das Gras und seine Blume fällt ab und die Schönheit seiner Gestalt vergeht, so wird auch der Reiche verwelken auf seinem Wege. Soweit der Text heute Morgen. Und ich möchte uns ja drei Punkte praktisch mitgeben, dass wir Positives aus diesen Anfechtungen oder Prüfungen des Lebens mit nach Hause nehmen und dann natürlich darüber hinaus, dass wir das auch praktisch umsetzen. Und der erste Punkt ist, sehe Prüfungen positiv. Denn sie produzieren Wachstum in deinem Glaubensleben. Also nimm diese Prüfungen, und ich werde gleich sagen, was sind diese Prüfungen eigentlich? Nimm sie oder guck, dass du sie positiv verinnerlichst, denn sie produzieren Wachstum im Glauben. Und das ist genau das, warum der Jakobus hier auch sagt, Brüder, und das sind auch die Schwestern mit einbezogen. Das geht euch genauso an. Er sagt, Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen, oder man kann das Wort auch übersetzen, Prüfungen, wenn ihr da reingeratet. Und das Erste, was ich dem Jakobus sagen wollte, ist, Jakobus, also Entschuldigung, mir geht es oft ganz anders. Wenn ich Prüfungen habe oder Anfechtungen oder Herausforderungen, dann ist das Letzte, was ich in der Regel tue, dass ich mich darüber freue. Sage es euch ganz ehrlich. Ja, ich will diese Dinge weg von mir haben. Ich will ein ruhiges Leben haben. Und man kann ja fragen, Jakobus, schwebst du irgendwo anders? Bist du da einer, der so, sag mal, fromme Worte rausknallt und das ist irgendwo, das trifft mich nicht. Aber wichtig ist, dass der Jakobus hier sagt, er sagt hier, meine Brüder, meine Geschwister, ich bin mit euch in einem Boot. Ja, ich erzähle euch nicht irgendwas von vorne und das macht er dann halt und guckt, wie er zurechtkommt, sondern Jakobus sagt hier, ihr seid meine Brüder, ihr seid Brüder des Herrn. Und ich denke, das ist wichtig, das ist unser Fundament. Der Jakobus sagt, Brüder, und er meint hier nicht leibliche Geschwister, sondern er meint ihr, die ihr zum Herrn Jesus gehört. Ihr habt ein ganz anderes Fundament, ihr habt eine ganz andere Voraussetzung. Denn jeder, der wiedergeboren ist und der zum Herrn Jesus gehört, der hatte riesige Hoffnung. Wir haben das gerade eben schon auch, hast du das gelesen, in Bezug auf den Bruder, der gestorben ist. Wir wissen, dass wenn wir ableben, ja, und manchmal ist das Leben ja hart zu uns, dass wir wissen, wir haben eine Hoffnung darüber hinaus. Wenn ich hier die Augen zumache, dann weiß ich, dass der Vater im Himmel meine Tränen abwischt. Dann bin ich beim Herrn Jesus, dann ist es gut, dann bin ich das Leid hier auf der Erde los. Ich weiß, dass ich eines Tages im Himmel sein werde. Und das ist wichtig, dass wir das uns verinnerlichen, dass das keine Theorie ist, sondern dass wir wissen, das Beste kommt noch. Ja, es gibt ein Buch, das hat, ich glaube, der Fritz Rienecker geschrieben, das heißt, das Beste liegt noch vor uns, das Beste kommt noch. Und in Bezug darauf sagt er jetzt, wenn euch, sagt die Prüfung oder die Anfechtung kommt, wenn sie kommt, und er sagt dir nicht, falls sie kommt, er sagt dir nicht, das ist eine Möglichkeit für Christen, sondern er sagt, das ist normal. Wenn die Anfechtung kommt, und die kommt, früher oder später, und das weiß jeder von euch, der dem Herrn Jesus nachfolgt, dann freut euch darüber. Ihr sollt euch nicht darüber freuen, die Anfechtung, die euch gerade trifft, was auch immer das sein möchte, dass ihr sagt, juhu, schön, dass ich schon wieder krank bin, schön, dass mich schon wieder Bruder XY reizt. Darüber freuen wir uns nicht. Aber ich freue mich, dass ich weiß, der Herr hat alles im Griff. Ich gehöre zu ihm. Alles dient mir zum Besten. Ja, und mit diesem Fundament, sagt er, freu dich darüber. nicht über die Dinge, sondern weil der Herr, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Das ist das, was Paulus auch sagt im Gefängnis. Ich freue mich alle Zeit. Ja, freut er sich, dass er im Gefängnis sitzt? Sicherlich nicht. Er freut sich, der Herr Jesus hat alles im Griff. Und deswegen sagt er hier, freu dich in diesen Anfechtungen oder Prüfungen. Was sind diese Anfechtungen oder Prüfungen genau? Ich habe ja mal eine gute Zusammenfassung. Und zwar Anfechtungen, das Wort, das gefällt mir gut. Das ist auch in der Schlachterübersetzung, das hat mehr den Bezug zu Kampf. Ja, Anfechtung ist oft ein Kampf. Prüfungen, das kennen wir, das ist etwas, das musst du bestehen. Und Anfechtungen sind Probleme oder irgendetwas, das dem Frieden, dem Wohlergehen, der Freude und dem Glück in die Quere kommt. Und ich denke, das kennst du. Du hast wieder irgendwelche Pläne in deinem Leben, du hast dir irgendwas ausgemalt, du hast irgendwas, du siehst was in der Zukunft, so machen wir es. Das kann ein Tag sein, das kann in die Zukunft sein und irgendwas kommt wieder in die Quere. Kennt ihr das? Irgendwas ist und es raubt dir den Frieden und du sitzt da und denkst, warum ist das jetzt schon wieder gerade an der Reihe? Herr, warum lässt du das zu? Aber die Bibel sagt hier, diese Form, die wir in diesem Text haben, bedeutet jemand oder etwas auf die Probe stellen, um die Qualität der Sache oder das Wesen der Person zu bestimmen. Das heißt, Prüfungen lässt Gott zu, damit er dich und mich in unserem Glauben, er sagt hier, erprobt, auf die Probe stellt, bewährt, was ist drin? Und wisst ihr, das, was drinne ist, kommt ja raus in der Regel. Und das kommt nicht raus, wenn es dir gut geht. Das kommt nicht raus, wenn du Ruhe hast. Wenn ich irgendwo im Urlaub sitze, auf einer Liege, in der Sonne, mit einem Glas in der Hand und noch ein Buch und ich habe meine Ruhe, dann ist der Sven sehr ausgeglichen, der ist sehr ruhig, das ist alles wunderbar. Aber sobald Anfechtung kommt, dann kommt raus, was ich wirklich bin. Und genau das sagt hier Jakobus, Gott muss dich prüfen, damit er zeigt, was eigentlich in dir drin ist, damit er das verändern kann. Und Prüfung, Erprobung ist etwas, das ist wichtig. Wisst ihr, heute am Morgen, am Sonntag, ich kenne euch ja nicht, aber da ist jeder irgendwo, zeigt sich von seiner besten Seite. Wir sind alle freundlich, alles wunderbar, das ist alles toll. Aber was ist wirklich in dir drin? Wisst ihr, ich kann ja nicht in eure Köpfe schauen. Ihr könnt auch nicht in meinen Kopf schauen. Und dass man geprüft wird, ist wichtig. Wisst ihr, ich war mal in... Das war vor meinem Glauben, 1999 war es, da war ich mal in Mallorca mit einem Freund. Und zur damaligen Zeit, ich war noch nicht im Glauben, ich war mit 24 erst zum Glauben gekommen. Aber ich hatte früher ein Faible für Gold, Goldschmuck. Das war bei uns so Statussymbol, Goldkette und Siegelring. Und dann war ich auf Mallorca und dann kam zu mir ein Einheimischer, ein Farbiger oder Person of Color oder was sagt man heute, ein Dunkler halt. Und da sagte zu mir, du, komm mal her, ich zeig dir was. Und dann hat er mir eine Goldkette gezeigt, eine ganz dicke Goldkette und einen Siegelring. Und ich dachte mir, wow. Und er sagte, du kannst das haben für 150 Mark zur damaligen Zeit. Ich dachte, ja, gut. Dann hat er mir noch so ein bisschen an dem Gold da gekratzt und hat gesagt, guck mal, das ist echt. Da habe ich gesagt, das mache ich, das nehme ich mit. So, 150 Mark gezahlt, Goldkette, war stolz. Und dann bin ich runter ins Dorf gegangen und dann habe ich gesehen, diese Goldkette, die gibt's am Fließband Meterware für 5 Mark. So, da war ich schon mal gefrustet, da habe ich gedacht, oh, das kann nicht sein. Und in Deutschland bin ich dann zum Juwelier gegangen und er hat gesagt, das kannst du in die Drecktonne werfen, das ist nix, das ist Plastik, gell? Das ist ein bisschen lackiertes Zeug. So, wie ist das? Erprobung, was ist da eigentlich hinten dran? Ist wichtig. Und wie gesagt, das lässt Gott hier in unserem Leben zu. Und diese Bewährung, diese Erprobung, die soll in unserem Text wiederum standhaftes Ausharren bewirken. Und standhaftes Ausharren heißt auch übersetzt Geduld. Eines, was ich sehr nötig habe, ist Geduld. Ich bin von Natur aus kein geduldiger Mensch. Das merke ich meistens im Straßenverkehr, wenn es wieder pressiert und dann kommt der Traktor vor dir, der fährt dann in der 50er-Zone 20. Das ist ja meistens so, aber Gott lässt genau das zu, immer wieder, damit was? Damit ich erprobt und bewährt werde, damit der Sven ein bisschen ruhiger wird und zur Ruhe kommt. Und das ist etwas, das, da müssen wir durch. Ja, jeder, der Ausbildung gemacht hat im Berufsleben, der weiß, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Du wirst auf die Probe gestellt von deinem Chef. Ja, ich habe mit 15 habe ich angefangen, Lebensmittelausbildung, Kaufmann im Einzelhandel zu machen. Das war nie mein Wunsch. Ich wollte immer zur Polizei, aber das hat nicht geklappt. Dann, wisst ihr, die erste Woche habe ich Flaschenpfand sortiert. Das war super, so habe ich mir das sicher nicht vorgestellt. So, das nächste, was ich dann machen durfte, war Tiefkühl. Ja, dann sind ja die Hände immer abgefroren, dann musste ich das Mopro machen, also morgens auch kalt, Molkereiprodukte. Es war Katastrophe, jeden Morgen 6 Uhr. Ja, aber irgendwann durch diese Zeit haben die Leute gemerkt, der Chef, ja, der Sven, der hat zwar keinen Spaß dabei, aber der macht es. Und dann haben sie mir mehr anvertraut und mehr anvertraut. Und irgendwann, weiß ich noch, durfte ich mit den Chefs sogar um 9 Uhr zusammen frühstücken an der Theke vorne. Ja, die haben gemerkt, der Sven, der ist bewährt. Und so ist es auch im Glaubensleben. Ja, und ich denke, dass diesen Lebenslauf, den haben wir alle. Am Anfang deines Glaubenslebens bist du ein kleines Kind, du weißt gar nichts. Ja, und dann darfst du so langsam mit dem Herrn auch lernen. Er nimmt dich mit in die Schule. Und das Auskommen, was soll da rauskommen, sagt ja Jakobus hier. Ich sage, Gott prüft uns nicht, damit er uns, sag mal, immer den Daumen drauf drückt. Sondern es soll in dir und in mir was geschehen. Und zwar, es soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen seid. Und vollkommen heißt nicht perfekt oder sündlos, sondern vollkommen heißt reif. In Epheser 4,13 heißt es, wir sollen zur vollkommenen Mannesreife wachsen. Ja, du und ich, wir sollen als Christen keine Babys bleiben. Ja, wir haben gestern das Thema Vorbilder gehabt, wir sollen Vorbilder im Glauben sein. Und das ist ein Reifeprozess. Was hättet ihr gesagt? Ihr hättet mich heute Morgen mit einem Kinderwagen hier reingefahren, noch eine Schoppeflasche dazu. Da hättet ihr gesagt, irgendwas stimmt bei dem nicht. Ja, das wäre Unsinn. Aber wenn ich manchmal gucke, so auch Gläubige, die sind schon 20, 30, 40, 50 Jahre im Glauben und verhalten sich oft geistlich gesehen wie kleine Kinder. Ja, wir müssen diese Prüfung oder wir dürfen aus Gnade diese Prüfungen annehmen, damit wir im Glaube wachsen. Und er sagt hier, das soll vollkommen, das soll Reife bringen, es soll vollständig sein. Das heißt, ganzheitlich, Geist, Seele, Leib soll zur Reife kommen. Das heißt, das, was drinnen ist, soll auch nach außen ausgelebt werden, damit ihr keinen Mangel habt, sagt er hier. Das heißt, ihr sollt einfach an der Quelle des Lebens bleiben, um einfach auch aus dieser Quelle des Lebens ja eure Kraft zu empfangen. Also lasst uns hier diesen ersten Punkt zusammenfassen. Prüfungen haben einen Nutzen. Ich denke, es ist schon mal wichtig, dass ich mir das verinnerliche. Alles, was mir geschieht, auch wenn es mir nicht gefällt, hat einen Nutzen. Auch wenn ich es vielleicht in dieser Situation nicht verstehe, um uns zu verändern, um uns zur Reife zu führen. Das heißt, darf ich das mal sagen? Der dümmste Spruch, den man einem Menschen mitgeben kann, ist, das sagt man meistens an Geburtstage, bleib so, wie du bist. Das ist geistlich gesehen bloß nicht. Ja, bleib bitte nicht so, wie du bist. Ich will nicht so bleiben, wie ich bin, sondern ich brauche Veränderung. Und deswegen lässt der Herr das zu. Bleib nicht, wie du bist, sondern entwickel dich. Ja, geh mit dem Herrn voran und das eben durch Anfechtungen oder Prüfungen. Ja, jetzt darf ich dich zum ersten Punkt hin fragen und du brauchst keine laute Antwort geben. Was denkst du über Anfechtungen? Wie gehst du mit Anfechtungen um? Wie gehst du mit Situationen in deinem Leben als Nachfolger Jesu um? Nochmal, jemand, der unter uns heute Morgen ist, der Jesus noch nicht angenommen hat, für dich habe ich keine Hoffnung in Anfechtungen. Du bist ein Spielball. Aber für uns als Nachfolger Jesu, wie gehst du mit diesen Situationen um, die dir nicht gefallen? Wisst ihr, jetzt mannigfaltige Situationen, nochmal die kleine Füchse. Vielleicht kennen das die Eltern unter uns, die noch kleinere Kinder haben. Es ist ja meistens so, dass wenn du morgens zum Gottesdienst gehst und dann ist meistens nicht entspannt, sondern Kinder machen sich nicht fertig, man verschläft vielleicht noch, dann geht Kaffeemaschine nicht und du hast Hektik. Ja, jetzt kommst du schon gehetzt in den Gottesdienst. Und es ist ja nicht nur einmal. Einmal ist locker, aber zwei oder immer. Warum sind die Dinge so? Prüfung. Ja, wir müssen was ändern dran. Wir müssen lockerer werden. Oder dann hast du es eilig. Auto fährt vor dir mit 20, mit 50. Wie gehst du um damit? Das sind die Dinge, wo man sagen, ja, vielleicht lächeln wir auch drüber. Aber was ist es mit Krankheit? Ja, wenn Krankheit ins Leben kommt, warum lässt Gott es zu? auch bei Gläubigen. Wisst ihr, es gibt ja Kreise, so unnüchterne Kreise, die sagen, Gläubige haben keine Krankheiten. Ja, in diesen Anfangsjahren war ich auch in einer Gemeinde, die immer gesagt hat, oh, du musst nur im Glauben sein und wenn du glaubst, dann wirst du nie krank. Das ist ein Unsinn. Warum lässt Gott das zu? Vielleicht bist du hier materiell, vielleicht auch hast du gerade eine Not in deinem materiellen Leben. Warum lässt Gott das zu? Wie gehst du damit um? Matthäus 11, 28 sagt, kommt her, die ihr mühselig und beladen seid. In diesen Situationen habe ich eigentlich nur eine Chance, ich muss zum Herrn gehen. Und das ist auch die Überleitung zum zweiten Punkt. Wie gehe ich damit praktisch um, wenn Dinge kommen in meinem Leben, die mir nicht gefallen? Und das ist der zweite Punkt, den ich uns mitgeben möchte heute Morgen. Also der erste ist, sie produziere Wachstum im Glauben. Und das zweite ist, sehe Prüfungen positiv, denn Gott möchte dir Hilfe geben in diesen Situationen. Du stehst als Nachfolger Jesu in diesen Situationen nicht allein. Und das ist das, was der Jakobus hier auch sagt in unseren weiteren Versen 5 und 6. Er sagt, wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Das habt ihr, denke ich, auch in der letzten Woche gehabt, dass ihr wisst und dass wir wissen, dass wenn wir diese Dinge nicht verstehen, was wir tun dürfen. Wir dürfen zum Vater im Himmel gehen und er gibt uns Weisheit. Wissen wir das? In der Regel wissen wir das. Die Frage ist, tun wir das? Frag dich mal, wo gehst du als erstes hin, wenn die nächste Bombe platzt in deinem Leben? Wo gehst du hin, wenn Anfechtungen, wo gehst du hin, wenn Prüfungen in deinem Leben sind? Ich habe gemerkt, in der Regel, jetzt könnt ihr ja sagen, ja, der Pastor weiß alles, der kennt ja die Bibel und so, der macht es immer richtig. Ich habe auch bei mir gemerkt, dass ich gehe nicht immer als erstes zum Herrn Jesus, obwohl ich das tun sollte. Ich gehe zum Beispiel, das ist auch in Ordnung, ich gehe zum Beispiel als erstes zu Geschwistern, zu denen ich Vertrauen habe, die mich kennen. Und frag sie, Geschwister, warum lässt was denkst du? Wie soll ich damit umgehen? Das ist richtig. Ja, Geschwister, ich gehe oftmals zu Büchern, wenn ich irgendein Dings habe, das ist so mein Dings. Wenn ich ein seelsorgerliches Problem habe, gehe ich zu Geschwistern, die da seelsorgerliche Gabe haben. Und wenn ich krank bin, wo gehe ich dann hin? Dann gehe ich zum Arzt, körperlich. Ja, ich gehe dahin, wo ich denke, ich kriege die Hilfe. Aber und die Dinge sind alle gut. Aber wo gehe ich als allererstes hin? Wo sollte ich hingehen als allererstes? Ich gehe zu dem hin, dem es nicht an Weisheit mangelt. Das ist wichtig. Ich habe Personen in meinem Glaubensleben aufgenommen. In 1. Korinther 1, 30 heißt es, er ist mir zur Weisheit gemacht. Er ist der Weg und die Wahrheit. Er ist derjenige, der alles überblickt, der auch in meinem Leben alles unter Kontrolle hat. Also warum gehe ich nicht zuerst zu ihm? Ich verstehe nicht alles. Und Menschen, zu denen ich gehe, um Rat frage, die verstehen eben auch nicht alles. Aber der Herr Jesus weiß alles. Wisst ihr, ich verstehe nicht, warum kleine Kinder krank werden, schlimm, an Krebs erkranken. Wisst ihr, ich habe es gestern schon gesagt, meine kleine Tochter ist mit 4 auch an Diabetes Typ 1 erkrankt. Warum, Herr, lässt du das zu? Wisst ihr, für mich war Diabetes immer so, ja, das hascht halt, nur wenn es dich mal selbst trifft in der Familie, dann siehst du, das krempelt dein ganzes Leben um. Ja, da bist du ständig. Und Diabetes ist, ich sag mal so, wir haben in der Gemeinde jemanden, der hat ein Missionswerk für Leukämiekranke und der sieht das Elend, auch gerade bei kleinen Kindern, kleine Kinder mit Tumore. Und ich frage mich, Herr, warum lässt du das zu? Warum werde Gläubige, hingegebene Christen, ja, die wirklich hingegeben sind, warum erkranken die an Krebs? Müssen oftmals böse und elend leiden. Ich muss sagen, ich weiß es nicht. Und dann noch die Frage, warum geht es meinem Nachbar immer so gut, der nichts von Gott wissen will? Warum ist das so? Ich muss sagen, ich weiß es nicht. Da geht es mir oft so wie früher im Matheunterricht, der Lehrer erklärt mir irgendwelche Gleichungen und ich stehe da und sage, ich verstehe es nicht. Ja, wo gehe ich dann hin? Zum Experte, der es weiß. Und irgendwann sagst du, okay, da geht's mir auf. Also ich muss dahin gehen, wo die Weisheit ist, nämlich zum Herrn Jesus und dann darf ich sie erbitten. Ich darf hingehen und sage, Herr, wisst ihr, das ist kein geistlicher Mangel oder eine geistliche Schwäche, wenn ich sage, ich verstehe es in meinem Leben nicht. Ich weiß nicht, warum diese Dinge gerade in meinem Leben geschehen. Das ist nicht ungeistlich, wenn ich so Fragezeichen habe, sondern geistlich ist es, wenn ich sage, ich gehe dahin. Und jetzt möchte ich uns noch Sprüche 8 lesen. Das ist eigentlich die Aufforderung für das, was wir tun sollen, wenn es uns an Weisheit mangelt. Sprüche 8, Vers 33 und 34. Da heißt es, hört auf die Unterweisung, damit ihr weise werdet und verwerft sie nicht. Wohl dem Menschen, der auf mich hört, indem er täglich an meiner Pforte wacht und die Pfosten meiner Türe hütet. Im Kontext geht es hier um die Weisheit, und wir wissen, dass die Weisheit im Neuen Testament der Herr Jesus ist. Er sagt hier, es ist eigentlich eine ganz tolle Stelle, er sagt hier schattenbildlich, was sollst du tun? Wohl dem Menschen, der auf mich hört, du sollst auf den Herrn Jesus hören, Gemeinschaft mit ihm haben, ihn fragen. Und dann sagt er, indem er täglich an meiner Pforte wacht. Du und ich, wir bekommen Weisheit von Gott, wenn wir an seiner Pforte wachen. Das heißt, wenn wir Umgang mit ihm haben. Täglich. Das ist ein wichtiges Programm. In Hebräer 4, 15 heißt es, dass der Herr Jesus Mitleid hat mit unseren Schwachheiten und er zur gegebenen Zeit Hilfe gibt. Das ist eine Verheißung, die wir haben. Oftmals ist es so, dass ich die Weisheit nicht gleich bekomme, aber irgendwann im Laufe der Zeit merke ich, okay, das hat der Herr Jesus in meinem Leben gewollt, mit dieser Anfechtung. Geht es euch vielleicht manchmal auch so, dass ihr im Nachhinein seht, das, was mir nicht gefallen hat, es hat mir irgendwie doch zum Besten gedient. Ich habe da einen Gewinn draus gezogen. Das Schöne ist, diese Weisheit, die ich mir von Gott erbitten darf, ist, was sagt unser Ausgangstext? Gott gibt gerne. Wisst ihr, frag dich mal heute Morgen, was für ein Bild von Gott hast du? Von unserem Herrn Jesus, vom Vater im Himmel? Wenn du Weisheitmangel hast. Wie gehst du zu ihm? Wisst ihr, als ich in dieser Ausbildung war, in diesem Lebensmittelhandel, da hatte ich einen Ausbilder, da wusste ich schon von 50 Meter Entfernung, ich sah es ihm genau an. Heute fragst du ihn besser nicht. Ja, der hat oftmals so Stimmungsschwankungen gehabt, dass ich gedacht habe, nee, ich habe jetzt zwar eine Frage, aber ich gehe da nicht hin. Der macht mich wieder rund, der macht mich wieder klein, ich lasse es lieber. So ist unser Vater im Himmel nicht. Sondern in Hebräer 11 heißt es, dass wir glauben sollen, dass Gott Wohlgefallen an uns hat, wenn wir zu ihm kommen. Ja, frag dich mal in der nächsten Prüfung, und ich kann dir versprechen, die kommt, wie gehst du zum Vater im Himmel? Glaubst du, dass er sich freut, wenn du zu ihm gehst? Die Bibel sagt, du darfst kommen, im Glauben. Gott ist da. Aber jetzt gibt er uns noch eine Anweisung. Er sagt, jetzt hast du als ich eine Voraussetzung, aber trotzdem, nämlich wie kommst du im Glauben? Er sagt hier, er bitte aber im Glauben und zweifle nicht. Denn wer zweifelt, der gleicht einer Meereswoge, die vom Wind hin und her getrieben ist. Ein solcher Mensch denkt nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird. Ein Mann mit geteiltem Herzen ist er. Das heißt, wenn du und ich jetzt zu ihm komme, dann darf ich auch im Vertrauen kommen, dass der Herr auch handelt. Wisst ihr, jetzt habe ich wieder was bei mir entdeckt. Ich weiß das theoretisch alles. Und wenn es jetzt wieder brennt in meinem Leben, vielleicht kennst du das auch ein Stück weit auch für dich, dass du dann sagst, okay, ich weiß, ich soll zum Herrn gehen, aber wie gehst du jetzt hin? Bist du wirklich überzeugt, dass er handelt zu seiner Zeit? Oder gehst du so halblebig hin, und das habe ich bei mir gemerkt, ich gehe dann so hin, Herr, ja, jetzt habe ich menschlich gesehen keine Chance mehr, Herr, ich gebe es dir mal, du wirst schon hoffentlich irgendwie dann doch eingreifen, weil ich jetzt alles ausgeschöpft habe. Das ist die Frage. Wie gehe ich? Gehe ich wirklich im Vertrauen und zweifle ich wirklich nicht oder denke wirklich, dass er es kann? Wisst ihr, er sagt hier, ein Mensch mit geteiltem Herzen bist du. Das steht wörtlich, ein Mensch mit zwei Seelen. Wenn du halblebig zum Herrn kommst, dann bist du wie ein Mensch, der zwei Seelen hat. Bitte, wenn es ruhig ist, dann preist du den Herrn, ist alles wunderbar. Und wenn es dann ins Eingemachte geht, dann bist du ein ganz anderer Mensch. Frag dich mal, wie das bei dir so aussieht. Ich habe oft gemerkt, das ist wie so die alten Veteranen im Krieg, wenn bei denen Explosionen waren, dann haben die oft einen Gehörschaden bekommen. Und oftmals merke ich, dass wenn geistlich wieder irgendetwas kommt, eine Anfechtung bei mir, irgendein Kampf wieder, dass ich oft nicht mehr geistlich höre. Ich bin nur noch in meiner Welt, ich sehe nur noch das Problem, meine Sorge, ich denke wieder, ich bin nur der Ärmste, keinem geht so wie mir und ich vergesse alles. Ja, was sollte ich tun? Ich soll einfach zum Herrn kommen und sagen, Herr, greif du ein, du hast doch verheißen, du kämpfst für mich. Lasst uns auch das zusammenfassen. Wir stehen in unseren Kämpfen nicht allein, in diesen Anfechtungen oder Prüfungen. Sie dienen uns zum Wachstum und Gott möchte uns Weisheit geben. Das ist so diese Notrufzentrale, die Gott jederzeit für uns offen hat. Ich denke, es ist wichtig, dass wir diese Notrufzentrale auch in Anspruch nehmen. Wisst ihr, wenn ich ein Herzproblem hätte, wo gehe ich hin? Ich gehe nicht zum Zahnarzt, auch nicht zum Orthopäde, ich gehe zum Kardiologe. Wenn ich Zahnschmerzen habe, dann gehe ich nicht zum Metzger, sondern ich gehe zum Zahnarzt. Und wenn mir an Weisheit mangelt, dann gehe ich zum Herrn Jesus. Das sollte ich tun. Ja? Im Gebet, in der Schrift. Wisst ihr, ich mache es oft so, vielleicht auch ganz praktisch, wenn ich wieder Anfechtungen habe, ich gehe morgens, am besten morgens, ich gehe hin und sage, Herr, du weißt es. Manchmal habe ich schon gar keine Kraft, ich sage einfach, du weißt es, Herr. Ja, und ich bitte dich, Herr, du hast gesagt, du kämpfst für mich, du führst mich dadurch. Und dann gehe ich meistens in die Schrift hinein. Ich habe so meinen Leseplan oder meine Abschnitte, die ich lese. Und es ist interessant, oftmals bringt mir Gott für den Tag einen Bibelvers, der genau in meine Situation spricht. Und an dem hangel ich mich entlang. Ja, das ist wichtig, dass man das auch praktisch, nicht nur theoretisch und einfach auch mehrmals dann ins Gedächtnis rufe. Ich frage dich, wo solltest du dir Zeit nehmen, Gott in deiner Situation, in der du gerade steckst, um Weisheit zu bitten? Jetzt nicht wieder theoretisch, ich weiß, der Prediger hat mir gesagt, ich meine, nein, wo musst du heute ganz konkret dir mal 5 Minuten Zeit nehmen und zu sagen, Herr, die Situation ist es, die geht vielleicht schon lange so. Ich habe so viel dafür schon gebetet, ich bin vielleicht schon verzagt. Wo muss ich da reingehen? Wo musst du dir Zeit nehmen? Und es ist gerade oft diese Dinge, die sich auf lange Zeit nicht ändern. Eine Krankheitsperiode, eine chronische Krankheit, Anfechtungen in Beziehungen. Herr, schenk mir Weisheit. Das Schöne ist, dass in 1. Korinther 10 heißt es, dass der Herr uns nicht über die Maßen versuchen wird, sondern er wird mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen. Ich weiß, das hört sich manchmal, wisst ihr, das kann man sagen, wenn man Versuchungen hat, die, aber was ist mit jemand, wir haben in der Gemeinde zum Beispiel jemand, die ist seit 50 Jahren, ist die MS erkrankt. Und der Mann pflegt diese Frau seit 50 Jahren, verleugnet sich selbst total. Dann zu sagen, er wird nicht über die Maßen versuchen, ja, man kann das nicht einfach so rauspfeffern, aber Tatsache ist, der Mann und diese Frau, die stehen heute, die haben den Herrn Jesus. Ja, und Gott wird nicht über die Maßen versuchen. Er gibt immer Kraft, und wenn es nur für den Tag ist, aber ich möchte uns da einfach auch Mut machen. Und frag dich letztendlich auch hier, in welcher Haltung kommst du? Zweifelnd? Zwei Seelen? Ich sage das ganz ehrlich, wenn ich Anfechtung habe, ist es genau mein Problem. Ich möchte lernen, dem Herrn in allem zu vertrauen. Und ich kann nur aus der Erfahrung sagen, und ihr, die ihr älter seid, noch viel mehr, der Herr ist da und er bringt durch. Durch all die Dinge. Und das bringt uns zum dritten und auch zum letzten Punkt. Und das ist eigentlich mein Text, den ich zugeteilt bekommen habe. Aber ich muss den hier im Kontext sehen. Und das ist der dritte Punkt. Sehe Prüfungen positiv, denn du bist in guter Gemeinschaft. Also einmal, Gott ist mit dir an der Seite. Und das ist schon mal unser größter Trost. Aber Gott ist in deiner Situation an deiner Seite und auch deine Geschwister. Ich lese uns noch hier den Text. Er sagt, der Bruder aber, der niedriger gestellt ist, soll sich seiner Erhöhung rühmen. Der Reiche dagegen seiner Niedrigkeit, denn wie eine Blume des Grases wird er vergehen. Denn kaum ist die Sonne aufgegangen mit ihrer Glut, so verdorrt ihr Gras und seine Blume fällt ab und die Schönheit seiner Gestalt vergeht. So wird auch der Reiche verwelken auf seinem Wegen. Es ist interessant, diese Verse, die jetzt kommen, die zeigen erstmal denkt man, jetzt bringt da Jakobus ein neues Thema. Jetzt geht es um Reichtum, um Weltlichkeit, ums Verwelken. Aber er hat es hier in das Thema der Anfechtung mit reingepackt. Und was er hier sagt, ist, wie gesagt, du, egal wo du bist, ob du ein Reicher bist oder ein Armer bist, du bist in deinen Anfechtungen nicht allein. Es trifft uns alle. Nochmal, oftmals denke ich, wenn wieder irgendwas in meinem Leben geschieht, ich bin der Einzigste. Ich bin der Ärmste. Warum trifft es mich nur wieder so? Das Interessante, was ich mal lernen durfte, ich hatte mal wirklich eine starke Prüfung und dann bin ich zu einem meiner geistlichen Vorbilder gegangen auf einer Konferenz, mit dem ich bin ich sehr froh. Und ich wollte ihm von meiner Anfechtung erzählen. Und ich hatte aber Angst, weil ich gedacht habe, als Christ kannst du doch solche Anfechtungen nicht haben. Das kann nicht sein in deinem Leben, wenn du so eine Anfechtung, wie willst du Diener Gottes sein? Und ich habe dann aber irgendwann mal gesagt, was soll das fromme Geheuchel? Ich muss es einfach jemandem sagen. Und ich habe es ihm dann gesagt, auch mit der Angst, wie denkt er jetzt über mich? Und wisst ihr, was der gesagt hat? Der hat noch nicht mal mit der Wimper gezuckt. Sondern was der gesagt hat, war, das kenne ich. Das kenne ich. Ich weiß das. Und dann hat er mir etwas gesagt, und das werde ich nie vergessen. Er sagte, und dann hat er mal so ein bisschen aus seiner Erfahrung, der ist schon sehr viele Jahrzehnte im Glauben, er sagte, du kennst vielleicht den Bruder und hier den Bruder und ich würde dir vom Namen her vielleicht auch kennen. Der hat diese Probleme und der hat das Problem und der hat diese Anfechtung und der hat das. Und ich wurde immer kleiner und dachte mir, was? Das, diese Diener Gottes, die haben auch Kämpfe und Anfechtungen. Und da habe ich eins gemerkt. Wenn ich heute durch die Reihe gehe würde, bei euch, jedem Einzelnen, dann würden vielleicht Dinge aus eurem Leben rauskommen, wo ihr denkt, du bist der Einzige. Also, das kann nicht sein. Und ich denke, ich plädiere wirklich dafür, man muss nicht jedem alles auf die Nase binden. Aber ich habe eins gemerkt, auch bei mir. Dieses fromme Gespiele und Geheuchelte, bei mir ist alles in bester Ordnung. Und ich bin ja der Pastor der Gemeinde. Und bei mir muss... Wisst ihr, das macht die Leute kaputt. Wenn du nur mal mit jemandem reden würdest, dann würdest du sehen, du bist gar nicht allein. Wisst ihr, wir Christen sind auch normale. Deswegen ist der Herr Jesus gekommen für die Kaputten und die Armen, die ihr Leben nicht im Griff haben. Und ich denke, das ist wichtig, dass ihr auch als Gemeinde und wir auch in Dierdorf, dass wir, ich sage immer, wir sind ein Lazarett. Wir sind nicht für die Perfekten da, die alles schon können und die geistlich auf einer Höhe sind, sondern für die, die es eben nicht können. Dafür ist der Herr Jesus gekommen. Das muss ich einfach sagen. So bin ich und mir fehlt es an Weisheit. Und jetzt sagt er hier, diese Anfechtungen, die geschehen dem Niedrigen, der in der Welt nichts ist, der zu kämpfen hat, der materiell zu kämpfen hat, der arm ist, der vielleicht vom Intellekt wenig ist. Wisst ihr, in der Welt hat er verloren. Aber er sagt hier, der du jetzt auch noch ein Pack von Anfechtungen drauf bekommst, du sollst dich deiner Erhöhung rühmen. Du sollst dankbar sein, dass du den Herrn Jesus an deiner Seite hast. Ich kenne euch nicht. Ihr werdet wahrscheinlich so normale Leute sein. Vielleicht haben wir auch hier ein paar Banker unter uns und ein paar an der Frankfurt, da weiß ich nicht. Wenn du da bist, nicht der Niedrige, sondern der Hohe, für dich sagte Jakobus, du kriegst auch deine Anfechtungen. Ja, du, der du denkst, dass du alles im Griff hast, vielleicht von Kindheit an, Ausbildung, guter Beruf, ein riesiges Einkommen, dich trifft die Anfechtung auch. Und er sagt dann, wenn du dich jetzt auf deinen Reichtum verlässt, der vergeht sowieso. Ja, und deswegen, derjenige, der jetzt sagt, sich zu den Reichen zählt, für dich ist die Prüfung vielleicht heute Morgen, in die du gerade steckst, dafür da, dass du merkst, ich muss mal überlegen, was eigentlich wirklich zählt. Was ist mein Fundament? Der Jesus, deswegen habe ich vielleicht gerade die Prüfung, deswegen geht vielleicht meine Firma insolvent, vielleicht habe ich hier ein Problem, vielleicht geht meine Ehe gerade kaputt, was auch immer. Er sagt letztendlich, egal ob du reich bist oder arm bist, du bekommst Anfechtungen, aber es dient alles zum Besten. Ja, du wirst dadurch geprüft. denke, das Letzte, was ich uns sagen möchte, ist dieses Beispiel vom Hiob. Warum musste dieser Hiob durch solche großen, elenden Drangsalen? Und das war ja ein Mann, der wirklich 1a vor dem Herrn stand. Der hat sogar für seine Kinder geopfert, dass sie bloß nichts Schlimmes tun. Und vielleicht bist du auch heute da und sagst, Herr, ich habe da eigentlich nichts falsch gemacht, aber warum trifft es gerade mich? Am Ende seines Lebens oder am Ende dieser Prüfung darf Hiob sagen, vom Hörensagen habe ich dich gekannt. Aber jetzt kenne ich dich wirklich. Jetzt habe ich dich gesehen, vom Angesicht zu Angesicht. Ich sage es mit meinen Worten. Wieso? Manchmal möchte Gott schwere Prüfungen auch in unser Leben zulassen, damit wir einfach nur einen erkennen. So wie der Herr Jesus, als er auf dem Berg stand und wo die Jünger dann gesagt haben, jetzt sahen wir niemals als Jesus allein. Und das sind die Ziele der Prüfungen. Deswegen, ich hoffe, ich konnte uns ein bisschen Mut machen, diese Anfechtungen prüfen, egal wo du stehst, dass sie nicht Fatalismus sind, sondern dass sie uns im Glaubensleben weiterprüfen, weiterbringen. Jeder hat in seinem Leben seine Prüfung. Der Niedrige wünscht für sein Leben eine andere Richtung vielleicht. Sei dankbar, dass Gott dich angenommen hat. Der Hohe hat vielleicht sein Leben bisher im Griff gehabt. Sei dankbar, dass Gott an dir arbeitet, dass du Gott noch mehr kennenlernen kannst. Ich fasse einmal zusammen das Ganze. Prüfungen sind herausfordernd, sind wir uns da einig? Ja, und ich glaube, bin ich überzeugt, wenn wir jetzt da rausgehen, dann sagen wir nicht, juhu, die nächste Prüfung ist da, sondern es wird wieder eine Herausforderung sein. Aber sie haben ein Ziel. Sie sollen uns prüfen, sie haben einen Zweck, sie wollen uns verändern. In der Anfechtung sind wir nicht allein, egal in welchem Stand wir uns befinden. Gott möchte uns dabei helfen, wenn es uns an Weisheit mangelt. Und ich kann dir versichern, diese Woche vielleicht schon wirst du Prüfungen haben, die auf dich warten. Sei getrost, dass du sie nicht allein bewältigen musst. Gott ist an unserer Seite. Das wünsche ich jedem von euch, der da gerade drin steckt oder spätestens, wenn sie vor der Tür stehen. Amen.